Hallo lieber Wolfgang.
Stefan, ich freue mich, dich zu sehen.
Ich freue mich auch. Dabei ist es diesmal gar nicht so lange her, dass wir uns zum letzten Mal gesehen haben.
Ja.
Gerade mal so eine Woche und ein bisschen.
Ja.
Und da haben wir uns sogar persönlich gesehen, was ich sehr genossen habe. Und heute jetzt wieder digital.
Absolut. Das fand ich auch super. Und wir müssen einfach sicherstellen, dass wir das häufiger persönlich hinkriegen.
Müssen wir. Ich fand es auch gut, dass wir uns in dem Zusammenhang nochmal ganz allgemein zu unserem Podcast hier ausgetauscht haben. Mhm. Und wie wir das nach vorne weiter gestalten. Ich bin da ganz gespannt. Ich teaser jetzt schon mal. Ne?
Unbedingt.
Frei nach dem Motto, wer gackert, muss auch legen. Tue ich jetzt aber nicht. Ich habe jetzt schon mal gegackert. Und dann gucken wir mal, wie wir das in den nächsten Monaten dagegen anarbeiten.
Ach, du willst nichts weiter dazu sagen?
Nö, ich lasse es jetzt so stehen.
Okay, aber ich würde zumindest das Wort Transformation würde ich irgendwie noch mit einbringen wollen. Weil das passt natürlich zu unserem Thema auch heute.
Es passt ja ganz häufig zu den Dingen, die wir besprechen hier. Und ehrlicherweise ist das im Handel ja auch ein Dauerthema. Ob irgendwie erst digitale Transformation und dann welche Transformation und so weiter. Also wir kommen aus dem Transformieren ja gar nicht raus. Und ich glaube, viele Unternehmen haben auch gelernt, sich regelmäßig selbst zu transformieren und sich den Herausforderungen zu stellen. Viele haben das auch noch nicht gelernt. Manche lernen es vielleicht auch nie. Aber so oder so ist das etwas, was sicherlich noch eine Weile bleibt.
Genau, und jetzt sozusagen zu Anfang des Jahres und jetzt vielleicht auch nach den Bundestagswahlen, wo man vielleicht auch jetzt mal, es war ja auch so ein großes Thema der großen langen Unsicherheit, was passiert wohl, ist ja die Frage, jetzt kann man sich ja wieder aufs Geschäft konzentrieren eigentlich und muss nicht mehr warten. Und die Frage, die wir uns ja stellen wollen, was ist eigentlich der Transformationsbedarf im Einzelhandel? Und ich finde die Frage wirklich ziemlich spannend. Ich meine, klar, wir arbeiten ja, wir auch als Berater natürlich permanent in diesem Thema und unterstützen Unternehmen bei der Transformation. Die Frage, die ich mir stelle, ist tatsächlich, wie groß ist der Transformationsbedarf und wo setzt man eigentlich an? Weil ich habe zum Beispiel eine interessante Nachricht gehört, und das war mir tatsächlich mal, wir reden die ganze Zeit über den Frequenzverlust in der Innenstadt, aber tatsächlich High Street sagt ja, dass im letzten Jahr die Frequenz in den Innenstädten tatsächlich um 1,6% gestiegen ist. Das heißt, es sind so viele Menschen in der Stadt und München, die Kaufinger Straße, hat jetzt zum ersten Mal die 30 Millionen Personenschwelle überschritten, ist damit die einkaufsstärkste Straße in Deutschland. Und das heißt, es gibt unfassbar viele Menschen in der Stadt, aber offensichtlich nicht in den Läden. Und die Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, wenn ich jetzt mal sozusagen das Jahr 2025 anschaue, wo setzt man denn jetzt an? Weil offensichtlich fehlt es ja an vielem, dass trotzdem nicht so viel eingekauft wird und dass der Einzelhandel nicht attraktiv genug ist, in Summe.
Ja, ich glaube, dass nicht alle Städte, Innenstädte etc. von Frequenzzuwachs profitieren. Also typischerweise sind ja in diesen Messungen die großen Städte mit den großen High Streets eher etwas überproportional vertreten, was ja auch normal und richtig ist. Ich kann halt auch nicht immer in Pusemuckel A, B und C auch noch jede Frequenz messen und ausmessen. Ich würde aber vermuten, dass wenn man etwas tiefer reinguckt, dass man dann sieht, dass große Innenstädte mit einem attraktiven Angebot, und mit attraktivem Angebot meine ich auch Gastronomie, Kultur etc., dass die kein substanzielles Frequenzproblem haben.
Ja.
Und mittlere und kleinere Städte aber schon. Also insofern, ich glaube, dass München und Düsseldorf da nicht ganz so funktionieren wie eben Pusemuckel. Und ich sage nur deshalb Pusemuckel, weil ich jetzt irgendwie hier auch keine tatsächlich existierende mittelgroße Stadt irgendwie diskriminieren will.
Ja.
Also insofern, ich glaube, das gilt nur in Teilen. Aber wenn ich denn dann mir die großen Städte, die laut Frequenz noch ganz gut funktionieren, angucke, dann sieht man ja, dass die trotzdem auch immer mal Schwierigkeiten haben, Leerstände zu füllen. Und auch alle Retailer, die dann da so unterwegs sind, jubeln ja nicht nur permanent. Also insofern glaube ich, dass es unabhängig von den Frequenzen sowieso immer noch einen Handlungs- und Veränderungsbedarf gibt.
Also ich glaube, das ist bestimmt so. Und ich meine, das ist ja auch überall zu sehen, dass es Leerstände gibt. Also ich lebe ja in Bonn beispielsweise, auch dort in der Stadt eigentlich, wo man das gar nicht vielleicht direkt erwarten würde, hat eben viel zu viel Leerstände für eine Stadt wie Bonn. Und du hast natürlich recht, das ist natürlich nur ein Durchschnitt und das ist die Gesamtzahl. Ich glaube, High Street schaut sich irgendwie 300 Städte oder so an. Also es ist schon so, dass die relativ viele sich anschauen. Natürlich hast du vollkommen recht, es wird Städte sein, die überproportional mehr Menschen reinbekommen und natürlich einige, wo das eben nicht so ist. Und vielleicht ist so eine Stadt wie Bonn einfach dann auch schon eine Stadt, die vielleicht nicht mehr so viel Futter weiß, weiß ich die Zahl tatsächlich jetzt gerade nicht. Aber trotzdem, ich meine, in Summe können wir festhalten, es gibt Menschen in der Stadt, offensichtlich. Und trotzdem, der Einzelhandel macht pure Seitenbewegung. Wenn man sich das Jahr 24 anschaut, ist es keine Vorwärtsbewegung. Der Onlinehandel hat wieder aufgeholt, ist jetzt irgendwie auf dem Stand 2019 irgendwie zurück. Das heißt, es hat sich langsam alles wieder eingependelt. Das heißt, sie sind eigentlich auf einem Stand ähnlich wie vor Corona. Und natürlich ist es so, dass sich, glaube ich, eben aufgrund der Unsicherheiten der Menschen noch andere Dinge ergeben, wie dass eben preisbewusster gejobbt wird. Also, dass tatsächlich die Durchschnittspreislage irgendwie sinkt, dass Social Media ein bisschen größer geworden ist, allerdings als Verkaufskanal noch nicht so eine wirkliche große Rolle spielt, ne? Also ist da und wird größer, logischerweise. Interessanterweise, dass Nachhaltigkeit an Bedeutung verliert. Ne? Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass man eben wieder preisbewusster kommt und dann eben Temu und Shein und so weiter mehr nutzt. Also insofern, im Moment sieht man ja keine so richtig großen Bewegungen. Und mich würde interessieren, wenn man jetzt nach vorne schaut, braucht es eigentlich sozusagen das wirklich neue, bahnbrechende Geschäftsmodell? Irgendwas, was noch nie da gewesen ist und wo man eben ja ganz neue Dinge erlebt? Oder ist jetzt auch der Weg für die Retailer besser werden, also optimieren? Ich war letzte Woche auf der Eurocis hier in Düsseldorf und die ganze Eurocis atmet sozusagen die Optimierung. Ne? Self-Checkout, überall schneller werden. Jedes Gadget hat irgendwie eine KI. Viele Systeme gesehen, wo man eben KI-Beratung in der Umkleide hat, weil keine Verkäufer mehr da. Das heißt eben Personalkosten senken, dann durch KI ersetzen. Ist das jetzt der Weg nach vorne? Macht das Sinn? Oder muss man halt nochmal in sich gehen und sagen, ich brauche was komplett Neues, um endlich wieder attraktiv zu werden für die Kunden?
Ja, also ich glaube, ich würde einen Schritt davor sagen, unabhängig davon, ob ich etwas Neues bringe oder optimiere, es wird auf jeden Fall noch eine Weile weniger. Also das im Multi-Channel, Multi-Brand, Non-Food-Handel in Deutschland, dass sich das noch weiter konsolidieren muss, das ist für mich unabhängig von Innovation und Optimierung, ist das für mich klar. Mhm. Wir haben einfach zu viele Retail-Quadratmeter pro Einwohner und die bezahlen sich einfach nicht. Und morgen wird sich der Spend pro Einwohner nicht weit erhöhen. Im Gegenteil, ne, aus vielen guten Gründen ist der eher rückläufig. Und wenn es einfach nur die Tatsache ist, dass Einkaufen nicht mehr im gleichen Maße ein kulturelles Erlebnis ist, irgendwie wie vor 30 Jahren. Und ich glaube, das muss man einfach akzeptieren. Und es wird einfach weniger. Das würde ich aber im Gegenzug dann noch nicht ganz so schlimm finden, weil für das, was dann bleibt, für das Volumen, was bleibt etc., glaube ich, gibt es trotzdem beide Wege. Es gibt den Weg, dann nochmal zu innovieren und andere Geschäftsmodelle und andere Angebote zu zeigen. Und es gibt auch die Chance, über Optimierung den Anteil im kleiner werdenden Markt mal zumindest zu halten oder eben sogar dann relativ auszubauen. Also ich glaube, beide Wege sind da total denkbar. Aber keiner der beiden Wege wird dazu führen, dass es nicht erst noch mal ein bisschen weniger wird, so wie es eben auch in den letzten 10 Jahren weniger geworden ist.
Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich so. Die Frage, die sich hier mir trotzdem jetzt stellt, wenn wir jetzt, und wir hören ja Händler zu, muss man ihnen sagen, geht auf einen kreativen Weg und sucht irgendwie nach der bahnbrechenden neuen Idee. Macht was anderes, neues Geschäftsmodell, keine Ahnung, neue Subbrand, andere Darstellung, voll digital. Oder sagt man ihnen, fokussiert euch darauf, erstmal die Basics auch richtig zu machen. Und damit, wenn ihr das tun würdet, die Menschen sind in der Stadt. Und wenn ihr eine gute Leistung bringen würdet, die in sich schlüssig ist und auf den Punkt ist, dann ist es durchaus auch möglich, ohne komplett bahnbrechende neue Idee erfolgreich zu sein.
Ja, also wenn das Produkt, wenn das Customer Offer grundsätzlich noch attraktiv ist und irgendwie Existenzberechtigung hat, dann glaube ich, kann das so sein. Also ich würde an einer Stelle noch kurz nochmal zurückgehen, weil du gerade meintest, so, ne, es gibt dann ja irgendwie Themen, die vielleicht noch nicht so super relevant sind. Also ich glaube, wir unterschätzen eher, wie viel Geld Social Media heute schon aus dem Handel rausnimmt. Ne? Also wenn ich mir alleine Fashion angucke und was da so die Direct-to-Consumer-Brands in den letzten Jahren aus dem Markt genommen haben, von irgendwie Live Fast, Die Young über More Money, More Love bis wie sie alle heißen, da reden wir ja schon davon, dass das mal mindestens ein dreistelliger Millionenbetrag ist, den die vom Tisch nehmen. Vielleicht steuern die auch ganz gut auf eine Milliarde zu, wenn ich mal alle zusammenrechne. Und das ist ja eine Milliarde, die dann der Multi-Brand, Multi-Channel-Handel halt irgendwie nicht mehr machen kann. Ne? So. Also insofern, ich glaube schon, dass da einiges wegfliegt und dass sich Händler industrie- oder branchenübergreifend damit auseinandersetzen müssen. Ich glaube aber auch, dass da auch nach wie vor Chancen liegen. Also das ganze Thema Social Commerce ist ja in weiten Teilen der Welt schon viel weiter als bei uns. Ich glaube, da kann man was tun. Ich glaube auch, dass rund um das Thema Retail Media, das ja zunehmend Bedeutung bekommt, einiges zu tun ist. Also ich glaube, man kann dann auch im kleiner werdenden Markt innovieren und was dann tun. Wenn man sagt, nee, ich glaube aber an mein Product Offer grundsätzlich und ich glaube daran, dass das, was ich anbiete, irgendwie auch in Zukunft Relevanz für Konsumenten hat, dann glaube ich, musst du ja vor allen Dingen, wenn du über Optimierung sprichst, drei große Themen lösen, die einfach den überwiegenden Teil der Kosten machen. Das ist Miete, wenn ich im stationären Handel bin und oder Logistik, wenn ich im E-Com bin und wenn ich beides bin, weil ich Multichannel mache, dann eben Miete und Logistik. Das andere ist Personal. Wenn ich Miete, Personal, Logistikkosten zusammennehme, dann habe ich ja den neben COX, neben Cost of Goods Sold, habe ich damit dann ja den Großteil der Kosten im operativen Ergebnis abgefrühstückt. Also ich muss, wenn ich damit, wie heißt es schon im Neudeutsch, wenn ich irgendwo dahin kommen will, dass sich die Nadel auch bewegt, we need to move the needle, das wird ja nur passieren, wenn ich eine dieser drei großen Blöcke mit Optimierungsprogrammen tackle. Alles andere, würde ich sagen, ja, kann man auch tun. Das wird aber zur Rettung und Erhalt nicht viel beitragen können. Bin ich dazu schwarz-weiß?
Nee, das weiß ich nicht. Aber ich glaube ohne Frage, dass die Kostenstrukturen eine große Rolle spielen und dass die zwei großen Hebel im stationären Einzelhandel mal die Miete und Personal sind. Das sehe ich 100% so wie du. Und ich glaube, wenn ich den Part Kostenmanagement ist, glaube ich, das haben wir auch schon, glaube ich, vorher schon mal diskutiert, ist wahrscheinlich einer der Schlüsselfaktoren. Ne? Jetzt geht es darum, Cash is King, ohne meine Kosten einfach zu managen, ohne Frage. Ich wollte, glaube ich, auf was anderes hinaus. Und das tatsächlich habe ich das so ein bisschen als Hygienefaktor fast betrachtet. Im Sinne von, was muss ich jetzt tun? Wenn ich das nicht mache, wenn ich kein Wasser in der Kiel habe, dann passiert eh nichts mehr. Die Frage ist, wie kann ich auch attraktiv werden für Konsumenten, wie kann ich relevant werden und wie kann ich auch vielleicht mit Bestehendem wieder erfolgreich werden? Du weißt ja, ich bin großer Mango-Fan. Bei Mango weiß ich, dass sie sehr erfolgreich sind, auch in dieses Jahr in Deutschland erfolgreich wieder reingestartet zu haben. Und ich finde zum Beispiel Mango, und ich schätze das Management sehr, macht einfach nicht so wahnsinnig besonders. Also im Sinne von, dass du sagst, das gibt's, habe ich noch nie vor irgendwo gesehen. Aber ich finde, was sie besonders machen, ist, dass sie alles gut machen. Sie haben tolle Leute auf der Fläche. Sie haben ein wahnsinnig tolles Visual Merchandising. Das Produkt ist ohne Frage sehr, sehr gut. Der Preis ist attraktiv. Ich finde, irgendwie habe ich den Eindruck, sie setzen nicht auf, dass sie das eine Killer-Argument haben, was eben kein anderer hat, wie Superpreis, ja, oder weiß ich, toller Fashion, sondern ich finde einfach, Mango macht einfach natürlich auch ein tolles, attraktives Produkt, ein tolles Marketing, aber sie machen einfach nur, in Anführungsstrichen, verdammt guten Job. Und das frage ich mich gerade, ob das nicht eigentlich jetzt erstmal neben dem Kostenthema, und da sind wir uns total einig, eigentlich der auch ein guter Weg sein kann, anstatt jetzt zu versuchen, das Rad neu zu erfinden, zu sagen, lass uns einfach mal einen richtig guten Job machen. Lass uns natürlich jetzt, ich will die ganzen Buzzwords nicht nennen, Kundenzentrierung etc., aber lass uns relevant werden und lass uns sicherstellen, dass wir mit einem guten Team eine coole Story haben, lasst uns gut interagieren, dass das Produkt gut wird, lasst uns vor allen Dingen in sich konsistentes, stimmiges Bild haben, was einfach attraktiv ist. Und da frage ich mich gerade, und gerade vor dem Hintergrund, wo ich auch auf der Eurozis diese ganzen Optimierungen gesehen habe, ja, vielleicht muss man eben nicht das nächste iPhone erfinden. Ne? Vielleicht reicht's aus, einfach ein super Produkt zu haben, ein super Story zu haben, super Service zu haben und in sich eine coole Story zu erzählen.
Ja, das glaube ich auch. Ich sagte ja, wenn Product Offer weiterhin relevant ist und es da irgendwie ausreichend Kunden für gibt, die das Produkt würdigen und schätzen, dann glaube ich, dass auch in einem kleiner werdenden Markt damit dann zu reüssieren ist. Und wahrscheinlich ist es dann auch ausreichend, wenn man mal zumindest nichts falsch macht, sondern alles okay, gut und richtig macht. Das würde ich schon so sehen. Und ich glaube, dass also wir wahrscheinlich in Summe eher unterschätzen, wie viel Optimierungsarbeit und Kalkül bei Mango im Hintergrund so passiert. Also ich glaube, die hatten jetzt auch mal eine ganze Weile Durststrecke zwischendurch.
Ja, klar, absolut.
Ich will jetzt nicht sagen, das ist ja seit irgendwie 20 Jahren Role Model für Fashion Retail. Da würde ich sagen, da gab es auch Jahre, wo das mal nicht so war. Ich glaube, das war eine Aussage.
Also ich glaube, sie waren vor 2-3 Jahren noch defizitär in Deutschland. Und das haben sie eben fundamental gedreht und eben nicht, indem sie das neue iPhone erfunden haben.
Nee, genau. Also ich glaube, sie haben einfach ihr Produkt sehr deutlich geschärft in den Kosten und auch in einigen anderen Prozessen gegenüber dem Kunden auch weiterentwickelt und geschärft. Und dadurch haben sie halt die Möglichkeit, in dem Markt auch zu reüssieren. Ja, ich habe gerade überlegt, ob es auch eine Strategie der Fehlervermeidung sein kann.
Ja, also genau.
Kann man auch dann einfach erfolgreich sein, weil alle anderen immer noch zu häufig patzen?
Ja, und das finde ich einen spannenden Punkt daran. Und wenn das so wäre, glaube ich, wäre das sehr ermutigend. Weil ich meine, wir haben nun mal unsichere Zeiten und man rauft sich die Haare, was tun wir denn jetzt? Und auf der Suche nach dem Neuen, wenn man wüsste, und davon bin ich eigentlich überzeugt, dass ein Riesenpotenzial erstmal darin liegt, keinen Fehler zu machen und es einfach gut zu machen, kundenorientiertes Produkt eben gut zu machen, die Story gut zu erzählen, das Marketing, all das erstmal gut zu machen, was man sowieso eigentlich machen sollte, natürlich kosteneffizient, ne, und anpassungsfähig, agil und so weiter, dann glaube ich, dass man auch mit sowas gut funktionieren kann. Weil ich meine, schau dir die an, die irgendwie gut funktionieren. Keiner von denen würde man sagen, das ist spektakulär anders oder neu, sondern das ist einfach eine gute Story. Die ist gut gemacht und vernünftig, sehr vernünftig umgesetzt. Und wenn ich jetzt so nach vorne schaue, worauf ich 2025 schauen würde, dann würde ich, glaube ich, sagen, deinen ersten Punkt, Kostenmanagement, schlank werden und damit auch eine Form von Beweglichkeit bekommen und dann die Dinge zusammenfahren, auch vor allen Dingen das Team, gemeinsame Story entwickeln und die Dinge einfach erstmal richtig machen und ein bisschen wieder anpassen, aber eben ja einfach erstmal richtig machen. Und wenn wir diesen Schluss hätten, und wir können ja mal in der nächsten Woche ein bisschen drauf schauen, auch was wir da so entdecken, dann wäre das für mich eigentlich eine ziemlich gute Botschaft und sehr ermutigend, weil das kann man mit den Dingen tun, die es auch gerade jetzt gibt und mit den ganzen Dingen, die jetzt sich gerade entwickeln. Ist ja faszinierend, wenn man eben die Entwicklung von digitalen Assistenten und AI-Nutzung und anderen Dingen eben hinzufügt, dass dann ja die Wertstiftung für den Konsumenten nochmal grandios höher wird.
Ja, finde ich auch gut. Also eine Frage, die mir sich da noch im Kopf irgendwie, die sich in meinem Kopf herumtreibt, ist, jetzt ist Mango ja natürlich auch irgendwie ein Retailer, aber natürlich in allererster Instanz auch eine Brand.
Ja.
Ist ja kein Multibrand-Retailer, sondern die machen halt ihre Klamotten und verkaufen die auch.
Ja.
Ist davon auch irgendwas in den Multibrand-Retail übertragbar? Oder ist es eigentlich im Wesentlichen, wenn ich eine Brand bin und habe als Brand ein starkes und relevantes Produkt, dann muss ich vor allen Dingen mal darauf achten, dass ich nichts falsch mache.
Ja.
Ist es bei dem Multibrandler auch schon so?
Ja, also ich glaube ja. Ich glaube, dass es übertragbar ist, aber ich glaube, dass es bei diesen klassischen Großflächen, von denen wir auch immer gesprochen haben, wahnsinnig schwer ist und ich ehrlicherweise auch nicht mehr die so richtige Fantasie bekomme, weil ich glaube einfach, so lange es schon auf keinem guten Weg ist und irgendwie da die Luft und die Energie auch raus ist. Aber ich finde es sogar gerade in so solitären, in vielleicht etwas kleineren Multibrand-Häusern kann man das sogar sehen. Ich finde, die machen wahnsinnig viel richtig und deswegen funktionieren die ja auch noch. Während hingegen wir in den großen filialisierten Unternehmen genau das andere Problem haben, dass Dinge ineffizient sind oder nur effizienzgetrieben sind, kein echtes Commitment da ist, ein starker zentralistischer Gedanke dabei ist, um möglichst Synergie zu schaffen. Und ein gutes Multibrand-Haus sollte ja für seine Kunden die richtige Story an dem Punkt haben, mit dem Superservice und eine echte Geschichte erzählen können. Also ich finde, das, was wir jetzt in dem Fall mal, weil ich es gerade erwähnt habe, von Mango, die machen einfach nichts Besonderes, aber alles besonders gut, ablesen können, finde ich, kann man sehr wohl in so kleineren und solitären Multibrand-Häusern eindeutig sehen und eindeutig übertragbar sein.
Ja, finde ich spannend und ich glaube, dem würde ich folgen. Mit der Einschränkung, die ich ganz zu Beginn gemacht habe, die werden reduzieren in einem Markt, der trotzdem kleiner wird. Also die werden sich trotzdem alle in Zukunft etwas weniger Euros teilen müssen. Aber dann ist vielleicht weniger falsch machen schon deutlich besser als der massive Versuch, etwas ganz Außergewöhnliches zu tun. Und das wird vielleicht sogar eher honoriert. Dem würde ich folgen.
Ja, weniger. Also der Markt, auch Summe in Fashion, ist ja wieder gewachsen. Ne? Also es gibt nicht viel, aber zumindest ist er stabil bei irgendwie knapp 50 Milliarden in Deutschland, wenn wir jetzt nur mal Fashion nehmen würden. Ich glaube, Da gibt es ja die ganze Verschiebung, ne? Preisgeschichten und so weiter, das stimmt schon. Aber ich glaube, das Potenzial ist noch riesig. Und die Sparquote ist halt gerade wieder relativ groß. Und wenn man auch gute Geschichten hat, vielleicht kann man auch da wieder was abzweigen.
Okay, gut möglich.
Also ich finde das, nachdem wir jetzt mal so darüber gesprochen haben, eigentlich eine positive Perspektive, dass es eigentlich um Optimierung gehen muss in 2025, wenn das das Fazit wäre.
Mit einem relevanten Produkt ist Optimierung im 2025 zumindest mal ein vielversprechender Weg nach vorne.
Ja. Das finde ich gut. Keine Hilflosigkeit.
Hilft ja eh nicht.
Super. Also ich finde, wir gucken da mal rein, was da so die Optimierungshebel sind. Das fände ich nämlich recht spannend jetzt. Und das ist ja ein großer Transformationsbereich.
Das machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal schauen wir mal, was denn ganz genau Hebel für 25 sind, mit denen das Retail-Geschäft nochmal beschleunigt werden kann.
Super. Perfekt. Stefan, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Heute haben wir Freitag.
Das wünsche ich dir auch, Wolfgang. Bis ganz bald.
Bis bald. Tschüss.
Ach übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte auf einer der bekannten Podcast-Stationen, liked ihn und kommentiert ihn auch gerne. Darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank.